Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Spring Season Review. Und zwar fehlen uns noch ein paar richtige Enttäuschungen und richtige Highlights. Hey, Moment. Und richtige Highlights.
Ja.
Julian, du fängst mit einer Enttäuschung an, habe ich das Gefühl.
Ja, klar, steigen wir gleich mal ein. Ein weiterer gedroppter Anime von mir. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, ich bräuchte noch ein bisschen was in der Romance-Richtung diese Season. Darum habe ich A Condition Called Love angefangen. War auch schon nicht so überzeugt in der ersten Folge, also in der Spring-Season-Folge. Es ging ja darum, Shoujo-Anime, unsere typische Shoujo-Protagonistin Mao Blümchen, irgendwie kriegt den heißen Typen, der sich unsterblich, sage ich mal, in sie verliebt so ein bisschen, aber er übertreibt einen Ticken. Also wenn er sich was vornimmt, also er glaubt nur, dass es so diese eine Liebe auf den ersten Blick, die ganz stark ist, gibt oder sowas, und jetzt glaubt er halt, dass sie das wäre. Und sie ist am Anfang eher so, ich weiß ja nicht, ob ich das machen soll, aber dann, okay, probieren wir mal so testweise ein bisschen was aus. Problem ist halt eher, ist halt sehr einnehmend. Er will sich zum Beispiel auch nicht mit ihren Freundinnen, beziehungsweise auch den Freunden oder anderen Leuten so anfreunden. Und das ist dann schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, geht es so ein bisschen in toxische Richtung. Es ist halt eigentlich auch recht positiv besetzt von ihrer Seite aus, weil das finde ich eigentlich gut. Zum Beispiel, als sie dann so anfangen, ein bisschen zusammenzukommen, beziehungsweise halt dieses Testweise zu machen, dass sie vorher abklären, hier, was erwarten wir uns von unserer Beziehung, schreiben wir mal auf, was wir gerne mit dem anderen machen möchten, was ich eigentlich so eine gute erwachsene Vorgehensweise finde. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber eher so als Charakter ist halt schon so ein bisschen, man versucht es, glaube ich, dann natürlich zum Ende hin aufzuweichen. Als ich dann abgebrochen habe, ich habe währenddessen auch dann trotzdem am Schluss hin und wieder mal so kurz reingeskippt, ob er dann vielleicht mal einen Freund gefunden hat oder sowas, aber es wirkte noch nicht so. Und das Einzige, was für mich hätte rausreißen können, wäre, wenn es mehr, Anführungsstrichen, Power-Fantasy gegeben hätte, weil sie ja, wie gesagt, in-Universe wahrscheinlich so ein bisschen als eher nicht unattraktiv, aber nicht als attraktiv gilt. Und dann hat sie halt diesen mega attraktiven Typen. Dann kannst du dir vorstellen, in Shoujo ist ja da meistens die Power Fantasy das Äquivalent dazu, dass irgendwie, keine Ahnung, er wird angegraben und sagt hier, ich habe aber schon eine Freundin. Und dann denken sie sich, was, die hat so einen heißen Freund oder keine Ahnung, was das irgendwas erzählt wird, dass sowas kommt. Ist vielleicht ein bisschen Klischee, hätte ich da noch irgendwie gebraucht, weil sowas dann für mich leider zu langweilig und eher zu eine große Überwindung hätte ich benötigt, um ihn irgendwie anzugucken. Darum habe ich es dann abgebrochen und finde ich jetzt auch nicht schade drum.
Okay, gut. Dann, weil deswegen die Reihenfolge erst Enttäuschung, dann Highlight, lass uns über Delicious in Dungeon sprechen.
Ja, was Girls Band Cry letzte Folge für mich war, ist Delicious in Dungeon für dich, oder?
Ja, so ein bisschen. Also Delicious in Dungeon ist auf jeden Fall, glaube ich, der beste Anime, den ich diese Season gesehen habe. Weil diese Kombination aus Food Infotainment und Monster Dungeon ist halt, es ist halt schon gut. Und gerade die zweite Staffel hat sich ein bisschen mehr in diese Dungeon Exploration reingelehnt und dabei auch die Charakter ein bisschen besser explored. Wir kriegen ja sehr viel mit, wie es, was so zum Beispiel bei Schildschack noch so ist, dass er Frauen und Kinder hat, interessant so, aber auch viel mehr über den Zwerg endlich und über den Dungeon selbst, indem dass wir eben auch dieses Dorf finden, was in dem Dungeon ist, in dem die Leute unsterblich sind. Entsprechend, ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, ich habe mich auf jeden Fall immer auf die Folge gefreut und ich freue mich jetzt auch auf eine zweite Staffel, die ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon angekündigt ist.
Genau, es gibt auch schon einen Trailer mit angeblich neuen Szenen. Ich habe da nicht reingeguckt, weil ich nichts davon wissen will.
Doch, den Trailer habe ich mir auch schon angeguckt.
Okay.
Ich habe da schon gedacht, okay, Wahnsinn, dass irgendwie ein Trailer, wo nur gegessen wird, mich so hyped auf die Serie.
Schön.
Wie ging es dir denn damit? Für dich ist das doch bestimmt auch zumindest eins der Highlights gewesen.
Genau, wenn nicht auf jeden Fall. Highlight. Reiner Fantasy-Titel, habe ich jetzt oft genug erwähnt, ist auch von Studio Trigger. Das heißt, da habe ich natürlich auch noch visuell für mich einen schönen Augenschmaus gehabt.
Ja, das sieht ja auch sehr gut aus.
Und ja, du hast schon erwähnt, also gerade, glaube ich, in der zweiten Hälfte auch das Highlight war für mich so ein bisschen natürlich dann auch so die Zwergengeschichte. Erstmal das Design der Zwerge, aber auch speziell, wie das halt wieder eingebaut wurde mit Senshi, dass er sich dann erstmal Angst hat vor den Griffen, weil er halt Angst hat, den zu essen, weil er nicht weiß, ob er jetzt Zwergenfleisch gegessen hat oder nicht. Was einfach so, ah, das ist so thematisch, so richtig geil, wie dieses Ganze mit Essen, wie das so reinfließt in das Ganze, ist halt mega gut. Also wirklich in jedem Aspekt dieses Animes ist es halt drin. Und dann natürlich auch noch, du hast schon erwähnt, mit, dass du jetzt so ein paar Details hast wie Chilchak und so weiter mit Kindern, dass natürlich dann diese Changeling-Geschichte ist, dass sie mehr oder weniger halt sich hin und her, also ihre Rassen tauschen und wie dann die anderen Leute das jeweils wahrnehmen und dass man da noch mal ein bisschen Backstory-Worldbuilding erfährt, ist halt auch so ein richtig, richtig gutes Device dafür. Hat mir auch super gefallen.
Generell, es funktioniert einfach richtig gut, diese Kombination aus Foodporn, aus Comedy, aus Action, aus Adventure. Gerade der Action-Teil hätte, glaube ich, niemand anders außer Trigger so gut hinbekommen. Und der Adventure-Teil und der Rest ist halt einfach auch so gut geschrieben. Die Charaktere sind alle so sympathisch. Vor allem, das sind auch nicht irgendwie so die absoluten Sternencharaktere, sondern jeder von denen hat halt auch so seine Schwächen. Und das ist halt auch immer wieder Thema. Und nicht nur wird das Thema, sondern man muss auch schauen, wie man zusammenarbeitet, um eben über diese Schwächen hinauszukommen. Und das macht halt auch irgendwo ein gutes Adventure aus. Zusätzlich zu dem Dungeon Exploring und allem anderen, was so noch nebenbei passiert, das ist einfach, ja, ich glaube, die rundeste Serie, Fantasy-Serie, die wir seit langem hatten, würde ich sagen, wenn ich frieren zeitgleich gelaufen wäre. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was Delicious in Dungeon letzte Season hatte, dass es eben nur der zweitbeste Fantasy-Anime war. Diese Season halt ohne Frieren noch als krassere Serie hat er sich auf jeden Fall ein bisschen besser noch entfaltet. Mhm. Und ich glaube, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight und ein potenzieller Anime of the Year-Kandidat.
Ja. Ich glaube für mich, dadurch, dass es halt so ein bisschen erstmal reinkommen muss und so weiter, mit allem, was wir vielleicht schon erfahren haben, die zweite Staffel wird, glaube ich, für mich dann das große, große Highlight. Da wird, glaube ich, so alles zusammenkommen und das wird so für mich dann zusammengenommen. Auf jeden Fall, glaube ich, einer der besten Anime. Wird auf jeden Fall in meinen Top-Listen irgendwo, vielleicht nicht in die Top 10 mal, weiß ich noch nicht. Aber da habe ich richtig Bock drauf, weil ich liebe ja auch so, darum Killer Kill ist ja auch recht weit oben bei mir, wenn die halt so ein Theme haben, bei Dungeon Meshi ist es dann natürlich dann das Essens-Theme und es halt wirklich überall verwurzeln und reinmachen. Gerade auch schon in der letzten Episode, wo du merkst, okay, fuck, es war, also Essen ist so ein wichtiger Plotpoint, dass halt die Zurückverwandlung auf diesem Drachenfleisch essen ist, es ist das Finale einfach, dass sie verdammtes Drachenfleisch essen, dass es darauf beruht, ist halt einfach so gut und es zeigt so super, wie die Serie erstmal auch an sich schon eh mal Vorstellungen hat, aber wie sie auch so Sachen, die irgendwie vorher mal erwähnt wurden, gezeigt wurden, dann irgendwann später relevant werden, das macht die halt so absolut großartig.
Ja, auf jeden Fall.
Plus Maschil mit ihren verschiedenen Frisuren.
Ja, die Situation, wo sie rausfinden müssen, auch wer der Imposter ist,
ja,
ist auch extrem lustig.
Kann man sich nur umso sehr freuen und dann, falls die zweite Staffel irgendwann raus ist, ist es, glaube ich, auch so ein Anime, den man jedem empfehlen kann.
Also ja, auf jeden Fall. Normies. Also man muss fairerweise dazu sagen, es ist halt Dark Fantasy, es ist halt teilweise schon eher brutal und das muss man halt einfach, muss man vielleicht kurz ansprechen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre Dark Fantasy so in der Popkultur super verpönt. Ich meine, Game of Thrones ist halt auch eine der größten Franchises der letzten Jahre. Entsprechend.
Ja.
Genau. Dann hast du noch Uzayatsura fertig geschaut, oder?
Genau, die zweite Staffel, zweite Season, ist fertig geworden vom 22er Remake. Das heißt, es gibt jetzt 48 Episoden. Die Original-Anime-Adaption hatte 148 Episoden plus, glaube ich, irgendwie so 6 bis 8 Filme oder so. Das heißt, man kann schon davon sich denken, wurde nicht alles adaptiert. Das war halt eher so ein Highlight-Episode oder Highlight-Reel so ein bisschen. Was mich am meisten freut, ist danach, dass ein neues Ranma 1,5-Projekt hoffentlich dann in dem Sinne angekündigt wurde. Da habe ich Bock drauf. Wenn es 1:1, selbst nur 48 Episoden, wird mir auch reichen, kommen sollte mit den besten Sachen. Da habe ich ja schon oft gesagt, da ist auch sehr viel Leerlauf oder Zeug an Episoden, Geschichten, die mir nicht so gut gefallen haben, wo ich dann dachte, okay, das Main-Gimmick wird nicht gut genug genutzt, finde ich ein bisschen schade. Aber jetzt zum Ende hin muss ich sagen, die zweite Staffel hat mir besser gefallen. Die Charaktere, die neu eingeführt wurden, waren besser. Plus, weil wir jetzt halt schon viele Charaktere haben, haben die Konstellationen besser funktioniert. Und es gab auf jeden Fall so ein paar Episoden, die schon ein geiles Highlight waren. Ich hätte ja, glaube ich, am Anfang erzählt, die eine Episode, als sie sich in eine Kuh verwandelt. Das heißt, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber das war eine emotionale Episode, die ganz gut war. Mir hat dann zum Beispiel diese zweite Hälfte der zweiten Staffel noch ganz gut gefallen, die Inaba und Shinobu-Episode. Also Inaba ist so ein Hase, das hat so ein Alice in Wonderland-Theme, der durch Zeitreisen oder Multiversen reisen kann so ein bisschen. Und es war auch sehr emotional und dann am Schluss gab es so eine richtig auch animationsmäßig, regiemäßig geile Szene, als sie ihn so lang zieht über so ein riesiges Feld wehender Blumen, richtig krass flüssig. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass halt der Soundtrack selbst in der Komik, aber auch wenn es dann irgendwie so übertrieben ernsthaft ist und erlösend schön, würde ich es mehr so beschreiben, ist der halt auch richtig gut. Das heißt, der untermalt alles super. Gags haben mir jetzt, glaube ich, auch insgesamt so ein bisschen besser gefallen, haben gut funktioniert. Und dann die letzten 3 Episoden war so eine Geschichte, Boy Meets Girl. Und die hat über die 3 Episoden auch ganz gut funktioniert. Und dann war ich am Schluss, als es die letzte Szene gab, wo sie sich dann so ein bisschen verabschiedet haben, in Anführungsstrichen, nicht natürlich Zuschauer, aber so insgesamt, fand ich dann ein bisschen schade. Das war so ein Anime, den hätte ich mir jetzt wirklich auch lange noch so angucken können, mal so jede Woche eine Folge. Das habe ich dann jetzt am Schluss doch noch gemerkt, dass es für mich funktioniert hatte. Vermissen werde ich es vielleicht jetzt ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass dir die zweite Staffel ein bisschen besser gefallen würde, aber insgesamt würde ich es dir trotzdem nicht, glaube ich, empfehlen. Ist halt okay. Genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, mit ist halt 90er Humor und ein paar Charaktere haben mir besser gefallen. Ja.
Ja, genau dieses Outdated ist ja das, was mich so ein bisschen daran gestört hat. Also entsprechend wird es wahrscheinlich für mich auch nichts sein. Lass uns über Jellyfish Midnight sprechen.
Die große
Qualle im Raum. Der Elefant im Raum, den wir letztes Mal schon angesprochen haben. Der andere Original Girlband Anime. Ich muss sagen, es ist halt schon echt unfair, dass Girls Band Cry zur selben Zeit gelaufen ist.
Ach, weil ich fühle mich so bestätigt. Meine Meinung war nicht falsch.
Ja, gerade auch diese Parallelen. Ich glaube, das wäre halt eine solide 8 gewesen. Also, Jellyfish Can't Swim at Night. Einfach auch wegen der Umsetzung von Doga Kobo, die ja gerade so Sachen auch echt, echt gut machen können. Das Skript ist auch ganz gut. So im Mittelpart verlieren sie sich so ein bisschen im Slice of Life-Wegen, um am Ende dann das Drama nochmal aufzudrehen. Das kann ein bisschen, ja, langweilig sein. Aber das ist halt echt Meckern auf richtig hohem Niveau. Der größte Kritikpunkt ist halt einfach, es ist Girls Band Cry in schlechter. Und das ist so ein bisschen, was ich vorhin mit Delicious in Dungeon kurz angedeutet habe. Wenn halt einfach ein Genrevertreter in derselben Season läuft, der einfach deutlich besser ist, dann wird dir klar als Zuschauer, okay, das ist nicht so peak, wie es vielleicht hätte sein können. Und was halt noch dazu kommt, ist, die beiden Anime fangen nahezu identisch an. Und es gibt auch im Opening, der Opening von Jellyfish fängt an mit, wie heißt sie nochmal? Mahiru mit so einer Aufnahme von unter der Nase, also so Aufnahme vom Mund, wo sie anfängt, diesen Opening zu singen. Und da denke ich mir, also als ich Jellyfish aufgeholt habe, nachdem ich Girls Band Cry geschaut habe, denke ich mir so, nee, ey, du bist einfach nicht Nina. Und es ist halt auch einfach nicht der beste Opening-Song für ein Girlband-Anime diese Season. Und es tut mir halt voll leid. Ja, dazu kommt halt auch echt, dass verschiedene Rollen einfach doppelt besetzt sind. Wie gesagt, gerade Mahiru und Nina sind sich sehr ähnlich am Anfang, gehen in ganz andere Richtungen. Und Kano und Momoko ist halt ähnlich. Was halt noch schwieriger ist dadurch, dass viele Figuren Kano bei ihrem Idol-Namen Nonoko nennen, was halt das Ganze noch schlimmer macht. So. Also, ja, irgendwie sehr schade für Jellyfish tatsächlich.
Ja, er sieht zumindest visuell ganz gut aus, das kann man schon mal sagen, sieht schön aus. Gerade auch, weil es hin und wieder mal natürlich mit der Nacht und dann den Lichteffekten spielt. Das ist ganz nett. Mein Lieblings-Arc war auf jeden Fall, glaube ich, alles mit Kyui. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
Ja, auch da das zweite Mal VTuber diesmal in der Season. Aber richtig. Ja, gerade das ist auch, man muss dazu sagen, es ist halt echt auch dieser Dogakobo-Charme, wo sie wirklich es hinkriegen, emotionale Arcs für ihre Figuren herzustellen. Und es funktioniert auch normalerweise, aber so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, okay, ist halt nicht das Beste in dem Bereich, was gerade läuft, mit derselben Prämisse. Aber ja, gerade der Kiwi-Arc ist natürlich auch interessant als jemand, der versucht hat, Anschluss zu finden, das nicht bekommen hat, weil gerade auch die Hobbys nicht so in der Altersgruppe und Demografie angekommen sind und man deswegen so ein bisschen Mobbing ausgesetzt war. Aber auch da, dieser Mobbing-Plot mit Nina fand ich besser einfach durchgesetzt. Natürlich hatte sie weniger dieses Hikikomori, worauf du wahrscheinlich zurückkommen willst, wo man sich dann allein einschließt, weil während Nina nicht mehr in die Schule gegangen ist, war das eher weniger Plotpunkt.
Ja, plus halt auch das Ganze, dass sie halt natürlich Scham hat, weil sie halt weiter gelogen hat, um nicht vor ihren Freunden dumm dazustehen, als auch dann so ein bisschen, was ja das Ganze ist mit ihrem Körper, wo ich glaube, darum die Figur, die Motorradfahrerin eingeführt wurde, um das so ein bisschen zu verstärken. Aber da bin ich jetzt mal gutmütig. Also ganz hundertprozentig bin ich nicht sicher, ob das so beabsichtigt war. Ich glaube aber schon. Weil es ja dann so am Schluss nochmal, wo sie sagt, dass sie darum auch lange Kleidung trägt, weil sie auch nicht so gut mit klarkommt, dass sie jetzt irgendwie große Brüste hat und eigentlich nicht von irgendwelchen Leuten begafft werden will, bla bla bla. Aber genau, das ist alles so die Punkte, finde ich halt auch ihren Charakter ist der irgendwie auch am besten charakterisiert wurde. Marius Problem fand ich interessant, aber leider nicht gut genug umgesetzt. Das fand ich ein bisschen schade einfach, dass sie auch so ein bisschen Selbstzweifel und Hass hat.
Ich finde gerade am Ende dieser, in Anführungszeichen, Betrug kommt auch so ein bisschen aus dem Blauen und wird dann von beiden Seiten irgendwie schwerwiegender wahrgenommen, als es eigentlich sein müsste.
Ja, weiß ich nicht.
Ich verstehe den Konflikt. Ja. Ich verstehe, die sind hier auch noch mal ein gutes Stück jünger als Momoka und ja, aus Girl Band Cry. Mhm. Deswegen verstehe ich, dass da der Konflikt auch ein bisschen krasser hochkocht und auch ein bisschen mehr Zweifel dahinter sind. Aber ja.
Ja, also ich fand eher dann die Lösung, also die letzten drei Episoden fand ich nicht gut. Also das war ja, genau, gar nichts leider.
Genau, das meine ich auch.
Weil also gerade Episode 9 hat ja auch noch mit einem der besten Momente der Season geendet, als Kano ihren Ausbruch hatte mit dieser geilen Voice-Performance, wo auch so das Mikrofon so leicht übersteuert, hat man danach auch gehört, dass es anscheinend eine Testaufnahme war, aber die war halt so gut, dass der Director gesagt hat, okay, scheiß drauf, wir nehmen die. Und, aber da war halt so vieles, wo ich dachte, also irgendwie hat's mich am Anfang ja schon nicht so ganz abgeholt. Wir haben dann irgendwie so eine, einmal die mit der Idol-Mutter, die Episode ist ja nett, dass es so eine Nebenfiguren-Episode gibt, aber so richtig Relevanz für das Ganze. Ja,
das meine ich mit dem, dass man sich da so ein bisschen im Slice of Life verliert. Ist ja nicht nur die Idol-Mutter, ist ja dann auch so, ja, wir lernen Motorrad fahren.
Ja, die Motorradfahrerin. Das war so eine unangenehme, weirde Episode mit, okay, sie hat sich die Brüste und Gesicht machen lassen, fasst sie mal an. Ich so, was? Wieso lässt sich gerade von Minderjährigen befummeln? Was soll denn das?
Ja, genau, das ist es halt so.
Und dann kommt also, die halt nie wieder vor, bis zum Ende, wo man dann weiß, okay, irgendwie ist er anscheinend trotzdem noch mit Q befreundet, wo ich dachte, okay, vielleicht hätte noch Relevanz irgendwas für Q, weil die jetzt gerade in Episode 11 nochmal Probleme hat, dass die da nochmal irgendwas bereden, dass da nochmal was kommt, aber nee. Und ich so, ach, komm schon, Leute, was ist das denn für
ein Skript? Ja, genau, das meine ich ja. Es ist einfach. Es hat die Landung halt nicht geschafft.
Ja, und was war mit dem Vater, Lukas? Irgendwas, wir haben mal so eine Szene gesehen, dass irgendwas mit dem Vater ist. Dann ist am Schluss noch mal kurz da, aber was es mit dem Vater auf sich hat, haben wir auch nie gesehen.
Ja.
Das ist halt echt so ein bisschen so, weiß ich nicht. Was ich gut fand, Kano hat sie auch wirklich geschlagen. Es war nicht irgendwie ein komisches Missverständnis, dass angeblich sie geschlagen wurde und es war eigentlich gar nicht so und sie wurde missverstanden. Nee, sie hat halt wirklich einfach richtig reingehauen. Der Moment
war auch wirklich. Sie hat ja nicht nur reingehauen, sondern sie hat sie ja an der Schulter rumgerissen und dann direkt eine verpasst. Das ist ja richtig heftig auch.
Muss ich sagen.
Das ist nicht nur so eine Ohrfeige, oh du Schlampe, so, sondern das ist richtig mit der Faust.
Ja, diese Season, also ich habe ja schon gesagt, als Nina Momoka geschlagen hat, in Voice Actor Radio, lustigerweise, weil Voice Actor Radio, hatte ich ja schon gesagt, es gab einen RGB-Docs-Typen. Hier gab es ja auch einen RGB-Docs-Typen. Aber wegen Doxing hat auch eine unserer Hauptfiguren in Voice Radio einem Typen richtig eine reingeschlagen. Also nicht nochmal so ein Slap oder sowas, sondern richtig mit der Faust rumgeschlagen. Und das Gleiche ist auch bei Jellyfish passiert.
Ja, ich finde es gut, lass eure Emotionen raus und macht doch auch mal.
Nicht danach entschuldigen, wenn er es verdient hat, hat er es verdient. Das bin ich mal. Also, wenn diese Entwicklung weitergeht, freue ich mich.
Hirn will eigentlich auch einfach nur geschlagen werden.
Nee. Und dann, was ich danach noch erfahren habe, in der Episode, als sie Motorrad fahren und dann zum Strand fahren, gibt's irgendwie nach dem ED so eine kurze Szene, wo sie, ich weiß nicht, ob sie einen Strafzettel bekommt oder nur eine Ermahnung, dass sie jetzt als Anfänger.
Ja.
Weshalb die Szene eingebaut wurde. Lukas, kannst du dich noch an Supercup erinnern?
Ja.
Anscheinend gab's in Supercup eine Episode, wo ein Mädchen ein anderes somit auch mitgenommen hat, aber sie war auch noch Anfänger-Motorradfahrerin. Und es gab anscheinend dann in Japan eine Kontroverse, wie unverantwortlich das denn wäre, weil das darf man ja nicht, dass man das so gezeigt hat.
Aber waren diese Supercup waren ja diese Roller, oder?
Richtig.
Die gehen doch nicht über 25 km/h.
Aber anscheinend ist es so, oder ich glaube, vielleicht eine Person hat, glaube ich, doch sogar Motorrad angefangen. Ich glaube, eine war sogar dabei.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das darfst du theoretisch in Deutschland übrigens auch nicht. Ja. Auch irgendwie dieses auf dem Fahrrad Gepäckträger mitfahren ist, glaube ich, auch verboten.
Ja, aber hier ist zumindest, also darfst du eine zweite Person nicht mitnehmen, wenn du noch Anfänger-Motorradfahrer bist, auch wenn es einen zweiten Sitz gibt, den man normalerweise nutzen darf. Darum hat das Skript weiter, das hat er halt mitbekommen, hat es noch am Schluss mit reingemacht, dass man es ja eigentlich nicht darf. Aber man wollte es halt noch mit reinnehmen. Die Enttäuschung.
Noch eine Enttäuschung?
Nein.
Oder?
Das war die Enttäuschung, weil jetzt kommen wir zu.
Ja, ich muss auch sagen, Jellyfish Can't Swim in the Night war. Ich weiß nicht, ich tue mich schwer, das eine Enttäuschung zu nennen.
Doch.
Es ist ein bisschen schlechter als erwartet. Aber kannst du es wirklich Enttäuschung nennen, wenn nebendran sowas hochgehypt wird wie Kaiju Nummer 8, was dann halt wirklich gar nichts liefert?
Ich weiß es selbst, also dadurch, dass es Potenzial hatte, aber halt schon echt. Ich kann mir halt auch so nicht gute Skripte, die sich irgendwo verlieren, kann ich halt auch nicht mehr ab einfach. Das ist halt echt einfach so. Wenn man das doch so liest, ich kann es nicht verstehen, wie man das dann so durchbringt. dass dann nicht nochmal vielleicht irgendwie drüber guckt oder so.
Dann, ja. Das nächste ist keine Enttäuschung für dich?
Genau, weil ich habe am Anfang der ersten Episode, also der vorigen Episode, gesagt, dass es nicht nur Season der Enttäuschung für dich, sondern auch für mich viel Überraschung. Dazu gehört das letzte Drittel zum Beispiel von Voice Actor Radio, was richtig gut war, und Grandpa and Grandma Turn Young Again, wo ich damals so gesagt habe, ach, Lukas, so, was ich dir kurz erzähle, darum geht's. Und dann kannst du ja schon ausmalen, wie das funktioniert. Und so hat es bis jetzt auch funktioniert. Und ja, kannst du schon daran denken, willst du was angucken oder nicht? Ja, bla, bla, bla. Das wurde nochmal richtig gut. Also, ich bin richtig überrascht, was man mit dem Konzept alles gemacht hat. Also, wow. Am Schluss, nachdem ich halt fertig war, das sind auch nur 11 Episoden, weil es auch eher kürzere Short-Chapters sind, war das für mich auf jeden Fall die Überraschung dieser Season. Und auch eins meiner Highlights. Okay, worum es da so grob ging, war, dass Grandpa und Grandma sind irgendwo auf dem Land, das heißt, irgendwie sind sie 80 plus, und haben eine Apfelfarm. Irgendwann wächst da so ein goldener Apfel, essen sie mal, und darum können sie oder wurden sie jung. Worum es aber insgesamt so in dieser ganzen Serie geht, ist halt natürlich Tod, Sterblichkeit und Vergänglichkeit, weil wir erfahren dann auch später, okay, die Zeit geht trotzdem weiter, sie sind zwar jung, aber dann, sie haben trotzdem noch die Zeit, die sie vorher hatten. Aber geht halt auch viel so um Familie, Eltern und Kinder, natürlich. Hat natürlich auch so ein bisschen Rom-Com-Aspekte zwischen den beiden. Es ist sehr, finde ich, lebensbejahend, also so Ausblick auf das Leben. Aber es kommen auch noch so ein paar Punkte rein, wie Landleben an sich in Japan, aber auch Landflucht, was natürlich heutzutage ein Thema ist. Die Vergangenheit und Aufwachsen in Japan in dann den, wenn es jetzt 80 Jahre sind, keine Ahnung, 30er, 40er, 50ern. Das heißt, wie ihre Jugend war, und auch das Alltag und Leben von alten Menschen heute in Japan. Und da sind echt so ein paar Aspekte, einmal, wo man sich dann an seine eigenen Großeltern erinnert fühlt, wo man sich auch denkt, okay, das ist überall gleich, wo dann sich auf einmal so ein bisschen so lachend, so, ja, wir müssen irgendwie allen Leuten, die wir kennen, so ein bisschen Neujahrsgrüße schreiben. Es werden ja aber zum Glück immer weniger. So ein bisschen, wo man auch kennt, so von eigenen Großeltern, dass irgendwie sich mal nicht drüber lustig gemacht wird, aber das trotzdem nochmal vielleicht mal mit eher Humor oder so genommen wird, dass Leute sterben. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, dass dann die damals zum Beispiel die Großeltern nicht wirklich zur Schule gehen konnten, sondern zuerst arbeiten mussten, oder vielleicht sie, weil sie ein bisschen reicheren Haushalt aufgewachsen ist, sie konnte zum Beispiel lesen, aber weil dann irgendwie ihr Vater gestorben ist und das Vermögen weg war, musste dann wieder nicht, konnte wieder nicht lesen. Dass irgendwie man verheiratet werden sollte, bla bla bla. Solche Aspekte kommen halt rein. Aber nicht nur das, sondern dieses Konzept mit, dass sie halt jünger geworden sind, wird so facettenreich als Objekt und auch als Metapher genutzt. Es gibt halt dieses Verjüngungs-Sanduhr-Glas, was sie in der Nacht sehen. Und sie sind halt am Anfang die ganze Zeit jung, aber irgendwann können sie auch umdrehen, dass sie halt wieder alt sind. Dann können sie es halt auch irgendwie so halb machen, dass sie dann irgendwie den Körper, aber das alte Gesicht haben. Und dann auch so wieder Sachen wie zum Beispiel, dass irgendwann mal geht die Sanduhr kaputt. Das heißt, dann wird sogar das Gedächtnis verjüngt und die Erinnerung der Frau ist dann zum Beispiel, bevor sie sich kennengelernt haben. Und dass wir dann halt auch so Sachen so für Gags genutzt, dass man dann irgendwie jung zwar durch die Stadt läuft, um nach Tokio zu gehen, aber vorher am Zug wird man macht man kurz einen Mittagsschlaf, um alt zu sein, damit man irgendwie den Seniorenrabatt kriegt und so weiter. Und auch so, habe ich ja schon erwähnt, damals die Untertitel sind so ein bisschen gemacht worden, weil die halt auch vom Land kommen, das heißt, die haben Dialekt, das heißt, da wird dann versucht, auch das in Untertitel mit reinzunehmen. Plus, Lukas, für dich interessant, es gibt eine 5 Minuten lange Initial D-Referenz.
Okay. Wie darf ich mir das vorstellen?
Richtig stark mit mehr oder weniger, glaube ich, ist es eigentlich sogar eine Inertia Drifto. Also, wie heißt es? Kansai Drifto-Referenz. Mhm. Also, es ist wirklich mit einer der besten Initial D-Referenzen. Und ich bin heilauf begeistert. Bis zum Ende hin fand ich es richtig toll. War ein schönes Ende. Und die ganzen Charaktere, alles wurde auf jeden Fall immer besser für mich. Ist eine Empfehlung von mir an dich. Ich weiß nicht, wie du zu deinen Großeltern stehst. Hoffentlich gut. Aber das.
Okay. Ja, dann hast du noch ein anderes Highlight mitgebracht.
Ah, Episode 12 von Hibiko Euphonium ist mit wahrscheinlich die beste Episode des Jahres. Absolut großartig, was da geleistet wurde. Und danach habe ich erfahren, dass der Scriptwriter, er ist einfach so ein Risiko eingegangen. Wir haben schon öfters mal erwähnt, Studio Ghibli und auch Kyoto Animation, die ändern gerne mal in der Zeit heute, wo irgendwelche Manga-Adaptionen im Anime oder Anime-Adaptionen von Mangas kritisiert werden, dass man sich nicht zu sehr dran hält. Die glauben auch daran, okay, wir können Sachen anpassen, wenn es Sinn ergibt. Und Episode 12, kann man ja sich schon vermuten, wenn es Episode 12 ist, einer der Climax-Momente dieser ganzen Season, dieses ganzen Arcs, läuft anders ab, also gegensätzlich ab, als in der Original-Light Novel. Und holy shit, erstmals funktioniert es so absolut großartig. Also ich habe es auch erst danach erfahren, weil ich, als ich dann so gelesen habe, so was, okay, das hat halt einfach so viel Sinn ergeben über diese Season, dass es so enden muss. Aber diese Episode 12, oh, die hat auch so, oh, die hat so eine geile Parallele auch zu wahrscheinlich der berühmtesten Szene aus Hibiko Euphonium aus Staffel 1, wo es einfach gleich geframed wird, gleiche Regie, nur einmal andersrum, und das ist einfach so fucking großartig. Aber es ist nicht nur einfach die großartige Episode 12, weil natürlich, um diese Episode 12 aufzubauen, hat man halt vorher noch genug gebraucht. Und worum es ja geht, ist, dass Hibiko Euphonium, Kumiko ist jetzt im dritten Jahr, das ist ihr letztes Jahr. Und da kommt eine Austauschschülerin dazu, die auch Euphonium spielt. Und was sie beschließen, um jetzt dieses Mal Gold in der Nationalmeisterschaft zu gewinnen, ist, es gibt ein Vorspielen vor jedem Turnier neu. Das heißt, es kann dann jemand neu Solist werden, können Leute dann im Hauptorchester mitspielen oder nicht. Wo man sich ja schon denken kann, okay, gibt auch schon gut Konflikt. Und Figur Mayu ist die Austauschschülerin, die Euphonium-Spielerin, wie sie mit Kumiko interagiert, wie da die Stimmung zwischen den beiden ist, holy fuck. Es ist so fucking gut. Also diese unangenehme Atmosphäre, die da aufgebaut wurde, ist absolut großartig. Also wirklich, wie auch dann so versucht wird, mit Augenkontakten zu zeigen, wie Formulierungen, passende Worte gesucht werden zwischen den beiden. Insgesamt auch die Gruppendynamik über das ganze Orchester rüber. Oh, das ist absolut Top-Tier. Also wirklich Kyoto Animation, ich ziehe meinen Hut vor euch. Großartig. Plus, es sieht halt einfach mega gut aus. Man braucht natürlich auch die Charakteranimation für das Ganze. Kumiko und Rena ist halt auch einfach so ein geiles Duo. Auch so, ach, wie die miteinander interagieren. Kumiko als Charakter, ihre Voice-Actorin. Eine meiner Lieblingsszenen dieses Season, einfach als Kumiko zu Rena, Shakshi sagt. Ist einfach so, Beziehung zwischen beiden super. Und dann kriegen wir natürlich auch letzte Staffel, wie Hibiko Euphonium, wer weiß. Alten Charaktere kommen ein bisschen wieder zurück, sieht man, wie sie auch jetzt älter geworden sind, wie sie neu aussehen. Es geht halt auch so ein bisschen darum, Zukunft, letztes Jahr Highschool, Kumiko weiß die ganze Zeit nicht so ganz, was sie machen will für die Zukunft. Bis sie es dann halt weiß. Es läuft alles so geil in die Episode 12 zusammen. Es ist wirklich absolut großartig. Und dann freut man sich dann nur noch, okay, Episode 13, schaffen sie es oder nicht? Und dann gibt es auch noch einen Zeitsprung, weil einer meiner hypesten Szenen dieses Jahres zu sehen, okay, wie sieht erwachsene Kumiko aus? Und holy fuck, war das gut. Lukas, das ist absolut großartig. Also wirklich, ich kann dir nicht sagen, was du verpasst hast. Es ist einfach nur, es ist so wundervoll. Es ist einfach nur so fucking wundervoll. Wirklich, absolut großartig. Das Geile ist, auch Kyoto Animation flext einfach nur. Es gab am Anfang der Season so eine Szene, wo halt zwei Charaktere einen Dialog haben, so zum Abend hin vor einem Bahnhof, wo halt auch so Taxis und Busse einfahren, wo man auch schon so gesehen hat, okay, im Hintergrund gerade in der einen Einstellung, also es wird halt immer von der einen Seite, von der anderen Seite eine Einstellung gemacht, da fährt von Weitem, sieht man schon so ein Taxi an und ich so, oh, hier ist eine Kurve. Oh, Kyoto, wollt ihr gerade flexen, indem halt einfach das Auto vorbeifährt und Schatten wirft und holy fuck, haben sie es einfach gemacht. Auto fährt um die Ecke, Scheinwerfer leuchtet dynamisch die Gesichter der beiden mit Schatten. Holy shit. Und in der letzten Episode, was sie machen, Ich habe ja schon erwähnt, dass sie auch schon immer nach dem Ending ist so ein Visual oder sowas, wo man von diesen 90 oder sowas Orchestermitgliedern die Outlines sieht. Und was sie halt in der letzten Folge machen, ist, dass sie zu jeder Figur, die haben so einen Dreierschnitt, also man sieht so drei Personen, wie nennt man es denn, so Multikameramäßig, von jedem Orchester gehen sie alle Personen durch, mit halt, wie sie sich auch so ein bisschen bewegen oder halt aussehen, Character Design, um einfach nur zu zeigen, dass sie halt 91 Personen das Character Design gemacht haben. Absolut großartig. Meine liebste Hypikophonium Staffel ist ein bisschen schade, dass halt eine Staffel komplett das erste Jahr war und dass man vielleicht nicht irgendwie zwei Staffeln dritte Jahr gemacht haben. Ja, was kann ich bloß noch dazu sagen, Lukas? Ich würde so gerne mit dir über Episode 12 schwärmen. Das ist halt echt einfach. Ja,
ich muss die zweite Staffel erst noch schauen.
Ja, das ist echt einfach so fucking großartig. Oh, ich liebe es so sehr. Und, hatte ich ja schon gesagt, in der letzten Episode, das ist halt einfach der Autor von, der auch Girls Band Cry gemacht hat und dass er halt wirklich diese Entscheidung für Episode 12 getroffen hat. Ah, applaudiere ihm. Der ist wirklich, also das ist einfach nur, dass er darauf gekommen ist, okay, er hat das durchgelesen und so, irgendwie der Punkt, den kann man emotional einfach besser machen, damit die verschiedenen Stränge besser zusammenlaufen und Charakterentwicklung. Und es ist halt, ich kann es mir halt wirklich nicht besser vorstellen. Also die andere Wahl, die ich gelesen habe, ist einfach, finde ich, schlechter. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Autorin, die Originalautorin. Die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, das, kann ich das so machen? Nee, das ist irgendwie doof, wenn ich das so mache. Aber er ist halt einfach, er hat es durchgezogen und es ist halt richtig gut. Ist richtig gut geworden. Mann, ey. Wundervoll.
Ja, ganz anders als wundervoll. Nein, Spaß. Also unser nächster Titel, den haben nur ich geschaut.
Ich hatte ja überlegt, aber wenn du jetzt abgebrochen hast, dann werde ich ihn, glaube ich, nicht nochmal schauen.
Also, Yatagawa vs. Raven does not choose its master. Ehrlich gesagt, ich frage mich, warum wir den noch auf der Liste haben, weil ich glaube, ich habe nicht weitergeschaut seit unserer Preview. Einfach weil das ist sowas, das ist irgendwo in dem Bereich, wo du dir Zeit nehmen musst und in Ruhe schauen musst. Aber ich fand das qualitativ nicht so interessant, dass ich mir die Zeit nehmen wollte und das irgendwie über 3 Monate und dann sind so viele Episoden da und dann denkt man sich so, ja, nee, ist vielleicht auch einfach nichts für mich. Ja, so schnell kann es gehen.
Okay, dann werde ich es auch nicht anschauen.
Ja, dann lass uns weitermachen mit Windbreaker. Auch eine mittelmäßige Enttäuschung. Ich muss sagen, ich habe ja am Anfang sehr diesen Stil, diese, ja, wir sind eine Gang, aber wir machen das Viertel schöner statt gefährlicher. Das fand ich so, ist ganz nett, ist ein bisschen ulkig, hat ein bisschen so diesen Delinquent-Charme, plus die Hauptfigur, die das nochmal so als ja, mehr oder weniger Zündere verkörpert, fand ich schon ganz interessant. Dass wir dann recht schnell in ein Tournament-Arc gekommen sind, fand ich ganz cool, weil gerade in den ersten paar Episoden war die Kampfchoreografie halt auch echt wirklich gut. Da kann man auch nichts sagen. Als sie dann aber angefangen haben, andauernd auf den Boden zu schlagen, habe ich schon so gedacht, boah, Leute, also gerade ist halt wirklich schlecht. Also Kampfchoreografie hier ist einfach nicht mehr vorhanden. Es ist so, man bekommt das Gefühl, entweder hat sich niemand damit beschäftigt, wie tatsächlich Leute, wenn sie gegeneinander kämpfen, darauf reagieren, wenn ihr Gegner am Boden ist. Weil da schlägt man nicht mit der Faust neben das Gesicht vom Gegner. Das ist halt voll Quatsch. Und ja, gut, wenn man meint, ja, dann irgendwelche Griffe macht keinen Sinn. Und denen irgendwie dann brutal gegen den Kopf zu treten, damit sie sich nicht mehr wehren können, ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Gehe ich auch mit. Aber ja, an dem Punkt war dann schon so ein bisschen die Luft raus. Und dann waren die Hintergrundgeschichten auch alle eher so mittelgut. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Nach dem Tournament-Arc, diese Versöhnungsväter, fand ich auch super langweilig. Fand ich auch nicht so wirklich kathartisch. Hat nicht so die Katharsis geliefert. Einfach weil auch die Figuren alle so ein bisschen Abziehbilder waren und auch von den Antagonisten so der Villain-Arc nicht so nachvollziehbar war. Dann hatten wir danach ja noch so einen kleineren Arc. Den fand ich auch so eher, naja. Und dann haben sie ganz am Ende noch was eingeführt, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, wäre vielleicht auch cool gewesen. Aber ups, jetzt sind wir am Ende. Naja, ist halt jetzt so. Also insgesamt eher eine Enttäuschung leider.
Ich habe mir nach deiner Empfehlung den ja dann angeschaut. Hab mir auch komplett geschaut. Privat hatte ich dir aber auch schon gesagt, weil als ich angefangen habe, war ich dann, glaube ich, bei Episode 5. Und dann kamen ja dann die ganzen Tournament-Arc-Sachen. Und da hatte ich schon gesagt, an sich so, oh nee, das ist mir gerade einfach zu viel Gekämpfe. Auch wenn dann versucht wird, durch die ganzen Flashbacks und keine Ahnung was, Hintergrundgeschichten, das irgendwie so aufzulockern. Das hat für mich nicht funktioniert. Da hätte ich am Anfang viel mehr Abwechslung gebraucht. Darum hat zumindest für mich jetzt am Schluss die letzten drei Folgen wieder besser funktioniert. Und ja, Choreo ist zwar immer noch ganz cool gewesen. Ich würde, glaube ich, jetzt nicht so sehr negativ sein wie du.
Bis auch auf den Biss.
Ja, bis auf die Sachen, die halt richtig dumm sind. Also die halt gerade der Biss in den Hals ist halt einfach so mega blöd. Da war ich auch nicht so, was sie sich dabei gedacht haben.
Gar die ganze nichts, Zeit, weil die Choreografie an dem Punkt halt einfach auch nicht mehr gut war.
Ja, plus halt irgendwie prügelt die Depression aus ihm raus. Wollen sich auch die ganze Zeit denken, okay, Gehirnerschütterung bei dem einen oder anderen Mal hätte ja schon passieren können.
Eine Schlägerei ist ein Gespräch, Julian.
Ja, dann auch noch Joey, oder wie der heißt, der Anführer von Lion's Den, so als Möchtegern ehren mit der will's frei sein, hat mich auch irgendwie abgefuckt. Ja. Fand ich irgendwie mega dumm. Da hat mir irgendwie eher so die Probleme von Sakura einfach viel, viel besser gefallen, dass er jetzt so misstrauisch ist Menschen gegenüber und das jetzt halt mit Verantwortung halt tragen muss. Das hat dann einfach besser funktioniert. Regiearbeit insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, ist auch gut, weil selbst für Nichtkämpfer funktioniert das Ganze.
Also das ist halt genauso das, was das so ein bisschen zu einer größeren Enttäuschung macht. Einfach, dass die Versatzstücke sind ja da. Die Story ist jetzt auch nicht komplett kaputt, aber es hat halt einfach nicht so delivered, wie es hätte delivern können.
Ja, und das, was du gesagt hast, ist wahr gewesen, dass Kotoha nicht der ältere Onechan-Charakter ist, sondern sie einfach genauso alt ist wie die, ist ja meine herbe Enttäuschung. Was soll denn der Scheiß? Also wirklich.
Ja, das ist halt auch ein bisschen schade, vor allem weil das hätte so ein bisschen halt den Vibe der Serie aufgelockert, wenn sie nichts mit der Schule da zu tun gehabt hätte. Wenn sie einfach jemand ist aus der Stadt, bei der man sich halt trifft und dass vielleicht andere Leute aus der Schule andere Meeting Points hätten. Das wäre ziemlich interessant gewesen. Aber scheinbar geht ja die ganze Schule zu ihr, weil auch der Chef in genau sie verliebt ist und da auch so eine eher semi-schöne Romanze ist, wo er sie die ganze Zeit anflirtet und sie ihm die ganze Zeit eine Abfuhr gibt, was auch so, ja, okay, ist halt irgendwie doch schon ein Titel. Ja, keine Ahnung.
Was du aber damals, weshalb ich es auch angefangen habe, oder als ich dann angefangen habe, du hast ja mir empfohlen, du hattest ja extra gesagt, dass du die Charaktere so toll fandest. Damals hast du erwähnt, haben Sakura als Tsundere, als auch dann dem Chef, der oben irgendwie Blumen pflanzt und sowas. Muss ich trotzdem auch noch sagen, also mir gefallen die Charaktere schon gut, also die jetzt auch neu eingeführt wurden. Der Massentyp,
genau, das meine ich ja.
Der Playboy,
die funktionieren ja auch.
Der Typ, der die ganze Zeit sein Arr rollt.
Ja.
Irgendwie gefällt er mir auch, wenn er natürlich ein bisschen vielleicht nervig ist oder so. Aber das funktioniert schon ganz gut. Und der Cliffhanger ist zumindest auch ganz cool. Ist auch eine der vielen Serien dieses Season, wo ja sofort auch eine zweite Staffel angekündigt wurde. Was ja ganz interessant ist.
Ja, also ganz ehrlich, schon von MAPPA produziert, da erwartest du eigentlich, dass gleich die zweite Staffel hinterhergeschoben wird.
Das
und ich werde mir die zweite
MAPPA
Staffel dabei auch noch
anschauen.
Oder?
Ist doch Cloverworks.
Dann habe ich was verwechselt.
Ja, ist Cloverworks.
Aber in dem Fall tatsächlich same, so Cloverworks ist halt auch eins von den Studios, was eben diese Action-Animation ziemlich gut macht und wo dann auch, wenn eine Shonen-Umsetzung kommt, direkt die nächste angekündigt wird.
Ja, dir, da werde ich aber auf jeden Fall die zweite Staffel angucken. Das ist für mich gut genug. Auch wenn ich mich die ganze Zeit frage, was die überhaupt in der Schule machen.
Ja, gar nichts. Es gibt auch keinen Lehrer in dieser Schule.
Ja. Bartender, Glas auf Gott.
Genau. Am Anfang habe ich die Handlung ein bisschen intensiver verfolgt und irgendwann wurde es so ein bisschen einfach zum Vibe-Anime für
Richtig.
mich. Gut, dann haben wir das ja geklärt.
Also ich habe hier auch stehen, der Vibe der Zigarren-Hochzeits-Episode ist immaculate. Absolut großartig. Aber ja, ist halt eher so meh.
Ja, genau. Ich glaube, so kann man es halt auch belassen, wenn du eben einfach so ein Vibe-Anime, so ein Moodboard-Anime
Ja.
fast schon haben willst, dann ist Bartender Glass of God halt genau das Richtige, gerade mit der Atmosphäre in diesen Bars, was immer so ein bisschen comfy ist, was immer so ein bisschen intim ist, so persönlich ist, gerade weil er ja auch immer für dich einen persönlichen Drink macht und so weiter. Das ist halt echt gut. Das ist auch oft einfach nur wholesome. Es gibt jetzt nicht so wirklich Drama. Die Gut-Punches bleiben so aus.
Ja.
Und auch, also der Anime versucht ja auch gar keine Spannung aufzubauen.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt genau das, was man manchmal braucht.
Ja, das Highlight ist die Liebesgeschichte zwischen dem Geschäftsmann und der Ärztin für mich. Das ist halt super. Ich musste halt nur auch echt öfters mal lachen, einfach weil, du hast ja schon gesagt, dass er für jeden halt seinen Drink hat, aber der ist halt auch so ein Sprichworte-Weisheitenklopfer. Zu jedem
Ja.
Problem hat er halt eine Metapher. Aber das sind halt so Sachen, zum Beispiel so, habe ich extra aufgeschrieben, weil ich es einfach so cringy finde. Wissen Sie, warum die Lichter der Bars heruntergedämmt sind? Das ist, um die Tränen der Gäste zu verbergen. Und es ist einfach so, ach Leute. Gott.
Aber auch das wussten wir eigentlich seit der ersten Folge. Also es gibt zwei
Oh
Berufe, die
nein, ich
so
hasse es so
wichtig
sehr. Bitte nicht nochmal.
sind.
Habe ich dich doch schon beim ersten Mal drüber beschwert. Das ist so ein Scherz. Oh, das macht mich so aggressiv.
Naja,
Ja.
also damit, Glass of God ist halt eine sehr bedingte Empfehlung. Ich glaube, wenn man genau danach sucht, ist es genau richtig. Aber wenn man nicht danach sucht, ist es so, ja, okay, nee, damit kann ich gerade nichts anfangen.
Ja.
Dann die letzte Sache, die nur du gesehen hast, Go Go Loser Ranger. Hatte ich auch kurz überlegt anzufangen, habe ich verworfen, weil das halt auch nur auf Disney Plus läuft.
Korrekt.
Ja. Dann erzähl doch mal, was ich verpasst habe.
Ja, ich hätte sie dieses hier noch nicht empfohlen. Das Ding ist, man merkt auf jeden Fall, also die Adaption ist eher so mäßig. Also vom Studio her, als auch so ein bisschen vom Pacing. Es hat das ganze Potenzial noch nicht so ganz entfacht. Problem ist auch, der Arc, der gerade war, ist halt so ein typischer Einstiegsarc. Das ist halt so ein Trainings-Schul-Arc. Also es ist gerade so, er muss jetzt als Weißer anfangen und wenn er dann halt das abgeschlossen hat, irgendwie die Endprüfung, dann darf er halt oder wird er in irgendeine der Farben eingeteilt. Das heißt, das wird auch dafür genutzt, um halt irgendwie so seine Kameradencharaktere einzuführen. Und ja, ist halt noch ein bisschen lame und nicht das, was man halt haben will von den Rangern. Das kommt dann erst so am Schluss, als dann alles drunter und drüber geht, kommen dann so andere dazu, plus Bossmonster und sowas. Das heißt, da der Unique Selling Point war halt nicht da die ganze Zeit, so 3, 4 Episoden. Das war ein bisschen schade einfach, das ist ein bisschen doof gewesen. Größte Problem ist halt aber einfach, ja, ich habe ja damals schon gesagt, Joestar Pictures, das waren auch die, glaube ich, die damals gleichzeitig irgendwie Arknights oder vorher kurz gemacht haben oder irgendwas haben dieses Season auch gemacht, weiß ich nicht mehr. Und es gibt halt Animationsprobleme, also gerade so die Mitten-Episoden. Ich habe hier mir speziell auch nochmal aufgeschrieben, in Episode 7 und 8 gibt es halt echt viele Animationsprobleme. Dann auch, was ich halt gehört habe, weil halt der Arc noch so, der gilt als schlechtester Arc, weil der am Anfang ist und danach wird es halt alles viel besser. Oder steigert sich halt dann danach. Und um da schnell durchzukommen, hat man halt versucht, auch schnell durchzukommen. Das heißt, viele Chapters. Irgendwie ein, zwei Volume auf ein paar Episoden, weil da auch nicht viel passiert, so relevant ist und so weiter. Das heißt aber, es gibt auch manchmal so Sprünge, die ein bisschen weird sind. Da hat halt einfach der Regisseur oder der Storyboarder nicht genug Erfahrung oder hat es halt einfach nicht hingekriegt, sich gedacht, okay, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach so schnell durch und dann ist jetzt egal, muss man nicht so sehr folgen. Das ist halt ein bisschen schade. Es gab halt dann Highlights wieder, irgendwie Episode 10, war dann wieder gute Kämpfe, wo man also merkt, okay, sie haben jetzt einfach wirklich so 7, 8 wahrscheinlich so hinten rum und runterfallen lassen, um da sich ein bisschen drauf zu konzentrieren. Gab auch Holy Fuck mit einer der besten Voice-Performances diese Season. In Episode, glaube ich, war auch Episode 10, als XX, einer, auch ein Fighter, das heißt so ein Grunt, im LKW erstochen wird. Und Holy Fuck, wurden die Schmerzen im Voice-Acting richtig gut von der CEO gespielt. Wow, also gerade auch mit den Schnitten und so weiter, Regie war auch richtig gut. Also da dachte ich ja schon, oh, okay. Weil, ich hatte es ja damals so eingeführt, bisschen Super Sentai mit The Boys. Es wurden jetzt halt leider die meisten Episoden, die Dragon Keeper, nicht so ganz gezeigt. Es gab halt so eine Szene, wo der Rote irgendwie sich voll über seinen Assistenten aufgeregt hatte, also seinen ersten unteren Typen in der Hierarchie unter ihm, und hat ihn halt einfach während dem Dragon Keeper, während der Konferenz mit den anderen, hat ihn einfach an die Wand blutig zerschlagen. Und okay, davon hätte ich halt mal gerne mehr gesehen. Plus Worldbuilding-Sachen, dass irgendwie ein Monster kam so auf die Welt, hat dann so einen religiösen Kult gebildet, wo dann auch so von zwei Charakteren die Eltern reinkamen, dass die Monster gar nicht so böse sind, wir müssen halt nur mit denen zusammen was machen und sowas, aber dann halt einen großen kultmäßigen Selbstmord gab, so ein bisschen. Ja, aber dann kamen halt dann die 4, 5 Episoden im Training mit halt, hier ist der Charakter und der hat jetzt seine Hintergrundgeschichte, weshalb er die Monster hasst, und hier ist der andere Charakter, darum will der Ranger werden. Das war halt ein bisschen schade. Letzte Episode geht's halt jetzt in die offene Welt so ein bisschen rein. Die 8 Charaktere, die wir jetzt da haben, werden jetzt eingeteilt. Und das heißt, wir werden dann auch mehr interagieren mit den Dragonkeeper oder den Juniors. Das sind irgendwie die Erstränge. Und da, die haben wir halt gesehen, die sind alle recht cool. Gerade, habe ich ja damals gesagt, Suzu Kiri, die Gelbe, ist halt einfach mega toll, weil die ja auch so ein bisschen gegen die Dragonkeeper agiert. Und da freue ich mich mehr drauf. Darum, zweite Staffel wurde ja auch schon angekündigt. Das heißt, die könnte besser werden. Bis jetzt bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht. Konzept ist noch nicht so ganz aufgegangen, leider. Also, die ersten 4 Episoden waren gut, das zweite Drittel war nicht so gut und das erste Drittel war eigentlich auch ganz gut.
Okay. Dann lass uns kurz über Train to the End of the World sprechen.
Train Doku.
Ja.
Fand ich so insgesamt als Original-Anime gut eingeführt und gut abgeschlossen, oder?
Ja, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist schon ein sehr netter, surrealistischer Anime, was ja eigentlich, also generell Surrealismus ist ja echt gut für das Medium Animation geeignet. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn es sowas gibt. Ist ein bisschen schade, dass wir es so selten haben, aber ich glaube, Train to the End of the World ist ein ganz netter Vertreter eben in dieser Ästhetik.
Ja, ja. Ich bin halt immer noch bisschen überrascht, wie gut das Pacing war. Also für mich das absolute Highlight ist halt die Neri Ali World Episode von dieser Kinderserie, Kindermanga, wo halt das Pacing, es geht halt Punkt zu Punkt zu Punkt, Dialog, Dialog, was halt richtig geil funktioniert. Ja. Und so war auch die ganze Serie, dass irgendwie, okay, die haben Banter so nebenher, dann geht's zum nächsten Punkt, oh, jetzt haben wir hier ein komisches Melonentelefon. Das ist halt richtig gut, funktioniert super. Plus dann noch so Sachen wie irgendwie diese komische Manga-Episode, wo sie dann mit dem deutschen Expressionismus angreift oder halt auch der Beweis von Dekadenz und Rebellion, die Baskenmütze. Ist halt auch super. Plus am Schluss kommt so alles zusammen und es ist halt kein wirkliches Happy Ending, sondern es halt gibt noch eine Nachwirkung. Das hat mir als Ende dafür echt super gefallen.
Ja, genau. Also ich finde, das ist einfach auch einfach, also konsequent durchgezogen und ein ordentlicher Plot, ordentliche Animation.
Und auch die Charaktere wurden gut aufgelöst. Also der letzte Dialog, genau, wo sich dann ja sogar hier Shizuru heißt sie, ne? Also diese suchen, als sie sich sogar bei ihr entschuldigt, dass sie halt auch wirklich sagt, so, ich habe nicht verdient, dass du irgendwie mich anfeuerst. Ich habe dich irgendwie für dumm gehalten. Gedacht, du kriegst nichts hin, du könntest gar nichts, dass sie halt auch negative Gedanken hatte, was ja auch in der Situation, wenn dich jemand so dumm anmacht, in Anführungsstrichen, auch verständlich ist, fand ich auch cool. Nicht, dass sie irgendwie so, ja, ich verzeih dir und es war alles okay, sondern dass sie auch dann ein bisschen wütend auf sie war. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und
ja. Shizuru war nicht die, die sie gesucht hat. Nee. Shizuru war Main Girl.
Okay, nee, wer war da nochmal, den sie gesucht hat? Yuka. Yuka natürlich. Yuka. Ja, dass Yuka halt ihr so gesagt hat, dass sie halt gedacht hat, dass sie dumm ist und du kannst nur auf einer Stelle bleiben. Ja, und ich habe über dich gelacht. Das war ein schöner Dialog, der hat mir am Schluss nochmal richtig gut gefallen. Fand ich super.
Ja.
Und es war halt ein Anime über Züge. Was will man mehr?
Naja, gut, nicht wirklich über Züge, sondern einfach
mit einem Zug. Viel in einem Zug gespielt.
Ja. Also generell diese ganze Zugfahrt war einfach toll. Und zusammen mit dem Surrealismus, wie gesagt, was viel zu selten aufkommt, super Sache.
Gut, du hast aber viel über Demon Slayer zu erzählen.
Hast du denn viel zu erzählen? Weil ich kann dir sagen, da gibt's nicht viel zu erzählen.
Okay, dann fang du lieber mal an.
Also, Demon Slayer Hashira Training Arc ist im Prinzip ein Arc, wo wir Tanjiros Training mit allen Hashiras sehen. Nicht nur Tanjiros, sondern das gesamte Demon Slayer Korb trainiert mit den verschiedenen Hashiras. Und ich muss sagen, die einzelnen Trainings waren schon eher langweilig. Und auch das, was man so über die Hashiras gelernt hat, war eher langweilig. Das war eher so, hier, das sind übrigens unsere Charaktere, ganz schnell, den haben wir noch, das ist dem sein Deal, das macht den aus, der ist übrigens das und das ist dem seine Background-Story. Gut, jetzt kennst du alle, jetzt finaler Konflikt. So, das war dieser Arc, so. Ja, ist halt ein bisschen doof, dass man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei Hashiras eingeführt hat, die gestorben sind. Oder zumindest der eine ist gestorben, der andere hat retired, weil er seinen Arm verloren hat. Dann den Rest der Hashiras, wir kennen die Liebessäule, die Nebelsäule und die Insektensäule. Ah, und die Wassersäule, aber der will ja auch nicht mehr so wirklich Hashira sein. Also die vier kennen wir vorher schon. Und vier Stück werden halt jetzt mehr oder weniger eingeführt. Das stimmt nicht ganz. Die haben wir vorher auch schon gesehen. Wir haben auch schon ein paar Sätze von denen gehört. Aber naja, das ist halt eher so Abziehbild im Vergleich zu richtiger Charakter. Deswegen mussten wir die jetzt ganz schnell einführen, weil Muzan tötet den Chef von den Demon Slayers. Und wir müssen finalen Konflikt machen jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, das war scheiß langweilig. Das Beste an dieser Staffel war eigentlich, wie Muzan auf dieses Haus zugelaufen ist. Das war das, wo am meisten Spannung erzeugt wurde. Dann der Kampf in der letzten Folge, der auch eine Stunde geht, ja, war beeindruckend. Dieser Austausch zwischen Muzan und dem Chef der Demon Slayer war auch eher interessant, weil, um ehrlich zu sein, Muzan als Antagonist hatten wir auch noch nicht so gut definiert, wie es hätte sein können. Und da diesen Platz zu nutzen, war schon ganz gut. Aber letztendlich war das so ein Brücken-Arc, um jetzt zu diesem Infinite Castle-Arc zu kommen. Und das merkt man halt.
Ja, ich würde sagen, die Sachen, die in Anführungsstrichen relevant sind, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das die Sachen sind, die aus dem Original übernommen wurden. Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen die eine oder andere Backstory oder halt vielleicht das Gespräch mit Shinobu und ihrer ersten Leutnantin, Kanao oder wie auch immer die heißt, das auch nicht aufgelöst wurde. So, ich muss ihr das und das gleich erzählen. Okay. Das hat an sich, würde ich sagen, hätte für mich so funktioniert, plus halt dann natürlich die Action-Sachen, die es gab, aber das, wo man halt gemerkt hat, okay, was ich jetzt einfach als Slice of Life bezeichnen würde, wo halt dann irgendwie Tanjiro mit dann dem Kanonenfutter redet und dann irgendwie mal die Aufgabe macht und dann einfach so nicht so was passiert, alles so ein bisschen langsamer funktioniert. Das hat für mich auch nicht so ganz jetzt in Demon Slaying funktioniert einfach. Was mich halt auch gewundert hatte, war so ein bisschen, weil ein Punkt war ja, dass dann die Hashiras auch gegeneinander kämpfen sollen, dass da irgendwas passiert. Und eigentlich hatten wir, glaube ich, nur so zwei Kämpfe mal. Das eine war ja Wind gegen Wasser und nachts Wind gegen Schlange. Und da hatte ich irgendwie gedacht, also es hätte für mich dann, glaube ich, besser gepasst, wenn wir in die Slice of Life Sachen noch mal ein bisschen öfter mal kleine Action reingebracht hätte. Aber da wollte man sich wahrscheinlich natürlich ein bisschen Mannskraft aufheben. Das heißt, dafür hat man ja, glaube ich, extra diese Staffel gemacht, damit man das nicht unbedingt so viel Action aufbringen muss. Das heißt, für mich waren die ersten paar Folgen eigentlich nur die Action-Sequenzen-Highlights. Die waren halt ganz cool. Und der Rest hat man sich immer so ein bisschen gefragt. Also, selbst nochmal Tengen zu sehen, war zwar nett, aber ich habe jetzt auch nicht gebraucht, nochmal irgendwelche Dialoge mit seinen Frauen. So alles immer vor sich hingeplätschert. Und ja, das war halt dann auch so ein bisschen enttäuschend. Bis halt letzte Episode und speziell, glaube ich, die letzten 5 Minuten oder sowas, 6 Minuten. Das war halt eigentlich das, was man gebraucht hat, gehofft hat. Ja, also du hast dich schon...
Ja, ich glaube auch gerade die letzte Einstellung, wo wir nochmal durch dieses Haus fliegen, das ist halt super interessant. Und da zeigt sich auch, dass UFO-Table die nächste Staffel garantiert in neue Höhen heben wird. Aber man muss halt auch fairerweise dazu sagen, wir haben diesmal nicht mit dem besten Material gearbeitet.
Ja, also das wusste man ja schon vorher, darum haben sie so viele gefragt, so was, den Arc, okay, wollen sie als Staffel machen, dann müssen sie, okay, vielleicht machen sie es vielleicht ein paar Episoden, dann ist, 8 Episoden, was? Also es ist halt schon viel, in Anführungsstrichen, Filler, Anime Original, das muss man einfach so sagen. Also es ist gerade so ein Training, ging dann vielleicht mal so 1 oder 2 Seiten und keine Episode, das ist halt einfach so. Und hat man, finde ich, dann auch einfach gemerkt, dass man halt, wie gesagt, diesen Nebencharakteren ja, so viel Dialog also gegeben hat.
Ich verstehe schon, dass man das irgendwie rausnehmen will und erledigen will, bevor man in den, ich weiß jetzt nicht, ob das der finale Arc ist, aber schon wahrscheinlich einen eher actionreichen Arc reingeht. Verstehe ich schon. Ja, gut. Hat man dann halt jetzt so gemacht.
Du hast, weil du schon gesagt hast, nächste Staffel, hast du überhaupt irgendwas mitbekommen?
Wie, was meinst du?
Okay, sehr gut. Weil kann ich vielleicht aufklären, weil ich jetzt reingehe, letzte Episode. Erstmal, du hast es schon erwähnt, ich find's einfach so geil, dass UFO-Table oder halt zumindest das Komitee für Demon Slayer die Wahl getroffen haben, okay, für Episode 7 geben wir euch einen erweiterten Zeitslot, 30 Minuten, nur für diesen geilen 5 Minuten Musan-Auftritt, ja, mit seinem dramatischen, ja, langsamen Gang.
Ja, wie gesagt, einfach, also das ist die einzige Stelle, wo Spannung aufgebaut wurde da drin, und irgendwo muss man ja dann
ich konnte nicht mehr.
Dass dann die großartig. Nächste Episode eine Stunde lang ist, hätte man den Walk auch da reinpacken können.
40 Minuten,
können.
Aber ja. Der kam ja auch nochmal drin vor. Der war ja auch nochmal in den ersten 2 Minuten.
Ja, genau, deswegen meine ich ja.
Ja, Gespräch zwischen den beiden fand ich auch in Ordnung. Ich fand's lustig, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, okay, diese creepigen Kinder sind deine Kinder? Okay, gut, tut mir jetzt ein bisschen leid, und ich kann jetzt auch verstehen, weshalb du deine ganze Familie in die Luft gesprengt hast. Wo ich auch dachte, okay, Musan, der dachte sich wahrscheinlich auch so, okay, ich töte diese Kinder nicht, die sind mega creepy, was machen die mit dem Ball neben mir, während ich halt hier der Mega-Teufel nebendran stehe, was ist los mit denen?
Ist die Jugend von heute keinen Respekt mehr, vor 1000 Jahren hätte es nicht gegeben.
Ja. Aber weshalb es halt so geil ist, sind halt die letzten 5 Minuten, als halt so anfängt, dass halt die Hashiras dazukommen. Wo natürlich auch dann so ein bisschen diese billige Avengers-Sequenz, wo dann einmal so alle gezeigt werden außenrum, aber wo sie ja dann angreifen wollen, dann, ich weiß nicht, ob du in dem Moment gedacht hast, okay, haben sie jetzt, kriegen sie zumindest einen kleinen Schlagabtausch oder so? Wusste ich jetzt nicht, ob du das gedacht hattest. Was war so dein Ding in dem Moment?
Ja, also, ich dachte, es wird ein bisschen mehr passieren. Ich dachte, vielleicht ist es so Horcrux-mäßig, weil wir haben ja schon Musan in mehreren Formen gesehen, dass sie irgendwie sich aufgeteilt hat auf 7 Körper oder sowas. Aber dass der dann die Leute im Prinzip in dieses Schloss reinbringt, fand ich schon interessant. Ich fand es als Plotpunkt ein bisschen schäbig, dass wirklich das gesamte Demon Slayer Corps dann in dem Schloss landet, weil auch irgendwo an dem randomsten Punkt der Welt fallen auf einmal so 2 Billos in dieses Schloss rein. Da habe ich mir auch gedacht, ja, cool. Das heißt, wenn das Demon Slayer Corps dich wirklich genervt hätte, hättest du es schon vor 20 Jahren machen können und einfach jeden Billo da umnieten können. Okay, weiß nicht, warum du es nicht gemacht hast.
Ja, also.
Aber der Gedanke wurde dann recht schnell verdrängt von, hey, Moment, warte, unser Yellow Boy sieht recht cool aus, wie der fällt. Zeig mir sein Gesicht. Ach, die Augen sind zu. Okay, jetzt wird er wenigstens was in dem Arc machen. Dankeschön.
Genau, also da fand ich eigentlich ganz cool, dass ja gemacht wurde mit, dass hier der eine mit den Augen anscheinend alle ausgekundschaftet hat und darum sie es halt geschafft haben, dass sie ja alle auf einmal reingehen können. Natürlich ist halt das Ding, wahrscheinlich hat jetzt Muzan, so wie man als Charakter kennt, hätte jetzt gesagt, ihr seid mega nervig, aber jetzt hat die Grenze überschritten, jetzt habe ich gar keinen Bock auf euch, darum das jetzt erst gemacht hat. Und vielleicht auch dieser bestimmte Dämon gibt es noch nicht so lange, Teufel, man weiß nicht. Aber nee, ich finde das Konzept davon mega cool. Hat man wahrscheinlich auch schon mal irgendwie gesehen, dass alle relevanten Charaktere zum Endkampf irgendwo hin teleportiert werden. Hero Academia war ja auch so ähnlich wie jetzt ein bisschen. Aber man muss halt echt sagen, das Infinity-Schloss ist halt einfach so ein geiles Konzept. Plus,
es ist halt einfach eine Location.
Mit UFO-Table ein Match made
genau,
in Heaven.
Genau, das ist eine Location, die kann nur UFO-Table packen. So. Ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Studio gibt, was das umsetzen könnte.
Ja, also für mich die ganze End-Cliffhanger-Sequenz war so ein krasser, geiler Hype einfach. Ich habe ja schon gesagt, eben gerade, also ist UFO-Table Match made in Heaven. Und es wurde jetzt dann angekündigt, also man weiß auch, der Infinity Castle Arc ist auch der letzte Arc, danach ist es vorbei. Okay. Und es wurde jetzt angekündigt, dass UFO-Table das als Trilogie macht, Filmtrilogie.
Ach so, ja, stimmt, doch, das habe ich mitgekriegt. Ja.
Und da beschweren sich ja immer viele, aber ich finde das so geil, weil mir ist es egal, dass es so lange braucht, das brauche ich nicht unbedingt, ich will aber, dass halt UFO-Table alles reinbuttert, was sie können. Und weil das Infinity Castle halt so geil für UFO-Table ist, sollen die halt einfach so fucking Movie-Budget für alles machen. Das werden wahrscheinlich mit die erfolgreichsten Anime-Filme erstmal aller Zeiten in Japan. Und da kann ich mir einfach so vorstellen, was die da einfach so richtig reinbuttern werden. Und ich habe so Bock drauf und das will ich sehen.
Aber, Julian, lass deinen Hype jetzt nicht überspielen, wie schlecht der Hachira-Training-Arc war.
Ich fand ihn halt so Slice of Life mäßig, ne? Mit halt so ein paar Highlights. Das also, ich fand jetzt zum Beispiel auch nicht jetzt die Backstory von der Felssäule. Ist jetzt nicht, also ich hätte jetzt einfach gesagt, also mir hat er zum Beispiel besser gefallen, sogar als Kaiju Number 8, muss ich sagen. Dadurch, dass man halt.
Boah, schwierig. Es versucht halt auch andere Dinge zu tun.
Ich finde halt die Welt und Charaktere einfach interessanter, kennt man auch besser. Das heißt, da ist auch nicht so schlimm, wenn ich mehr Informationen bekomme. Aber wenn es dann halt zum Beispiel ist, wenn halt Tanjiro, dessen Charakter schon so gut ausgestaltet ist, der halt mit so einem Grunt-Typen redet, der halt zwar, das ist der, den es schon von Anfang an gibt, das ist der, der immer wieder kommt, aber das interessiert mich da halt nicht. Oder halt zum Beispiel die Charaktere, also habe ich ja schon gesagt, Tengens Frauen, das interessiert mich halt nicht, wenn die sich unterhalten. Das ist halt dann lame.
Ja.
Aber für letzten 5 Minuten plus, muss ich sagen, das letzte Gerücht der Taishu-Zeit, der 4. Wandbruch mit halt der Stimme aus dem Off, wo dann auch dreidimensional auf die oder in die Bühne reingeschaut wird, fand ich mega geil. Also das war nochmal so ein okay, ihr habt mich. Mit auch noch der Musik, wo man dann meist, okay, es geht jetzt zum fucking Finale. Und du hast es schon erwähnt, ey, sie haben es geschafft, Zenitsu am Schluss nochmal richtig cool zu machen, Lukas. Hallo?
Ja, also sonst kannst du den Charakter halt auch im letzten Arc vergessen. Sorry, der hat halt nie so seinen Charakter-Arc bekommen, wo er normal wird. Und das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das jetzt im Infinite Castle-Ding repariert wird.
Also richtig Bock drauf. Ich freue mich, dass es 3 Filme sind. Ich freue mich, das dann in Kino anzusehen.
Ich freue mich, dass es dann vorbei ist.
Ja, das auch, weil dann UFO-Table bessere Dinge tun kann.
Ja, genau, das ist es so ein bisschen. Also verwechsel nicht Demon Slayer mit tatsächlich einer guten Story. Weil, sind wir ganz ehrlich, Demon Slayer ist keine gute Story. Es ist ein guter Anime, weil UFO-Table das so fucking gut umsetzt. Also es ist handlungstechnisch totaler Bullshit.
Ah, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde schon sogar als solidereren Schone bezeichnen.
Es gibt so einige Sachen, die echt mies sind. Aber von dem abgesehen, UFO Table setzt es halt einfach wirklich gut um. Deswegen ist die Fanbase auch irgendwo gerechtfertigt. Und ich bin auch froh, wenn ich mir diese Filme anschauen kann. Aber ich freue mich halt auch darauf, dass das von dem Next Big Thing abgelöst wird. Weil ich habe auch wirklich keine Lust mehr, irgendwas von Demon Slayer zu sehen. Nee. Sorry.
Okay. Jo. Und da, als Demon Slayer kam ein bisschen später, das waren 8 Episoden, war dann vorbei.
Genau.
Und das war dann, glaube ich, auch alles, was ich diese Season gesehen habe.
Genau, ich glaube, wir sind diese Season durch und freuen uns dann schon auf nächste.
Boah, ey, ich habe schon die SH auch schon eine Kuffel gesehen und fuck, Lukas. Oh, das ist jetzt schon, glaube ich, für mich Anime of the Year Kandidat.
Ja, die ist gut.
Oh, ich habe so Bock drauf.
Ich habe Mephisto ein bisschen vermisst.
Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber ja, du hast gesagt, für dich diese Season war deine Enttäuschung, die Spring Season.
Ja, also Fazit über die gesamte Spring Season. Es gibt so Highlights, es gibt halt Girls Band Cry, es gibt halt Delicious in Dungeon. Das sind halt Anime of the Year Contender, die sind halt extrem gut. Wir hatten halt auch Enttäuschungen dabei. Ich habe es ja schon gesagt, Kaiju Nummer 8. Demon Slayer hat mich auch mehr oder weniger enttäuscht. Mysterious Disappearances hat mich enttäuscht. Windbreakers hat mich auch an einem gewissen Punkt einfach enttäuscht, weil es einfach nicht so gut ist, wie es hätte sein können. Ja, für mich war es wirklich voller Enttäuschung. Du hast ein bisschen positiveres Feedback gezogen, das sei dir auch gestattet, weil du ja auch so Sachen wie Hibiko Euphonium geschaut hast, die ich nicht gesehen habe.
Ach, das ist so gut.
Sowas wie Jellyfish war ganz cool, hat halt leider komplett den falschen Zeitpunkt getroffen. Train to the End of the World haben wir ja schon gesagt, ist ganz cool. Ich freue mich auf so ein paar Sachen, die weiterlaufen. Ich freue mich über den nächsten Part von Slime, auf Spice and Wolf. Und auch My Hero kommt jetzt, glaube ich, in eine echt gute Phase.
Ja.
Und ich kann zum Glück auch irgendwann noch Jobless Reincarnation weitergucken, wo ich auch glaube, dass das mich nochmal richtig abholt.
Ja, bei mir war noch so ein Phänomen, dass einfach die zweite Hälfte dieser Season für mich so viel besser war. Einmal natürlich, weil ich die Sachen, die ich nicht so gut fand, natürlich dann schon gedroppt hatte. Mhm. Aber auch, dass halt so Sachen wie Grandpa, Grandma und Many Sides of Voice Actors viel besser wurden. Natürlich kam dann auch, wie bei vielen Serien, ist dann auch die zweite Hälfte, wenn es irgendwie anfängt, wird natürlich auch besser. Und da war ich dann am Schluss halt so echt überrascht, so, oh, okay, gerade gefällt mir die Season so zum Ende hin richtig gut. Und ich habe halt echt diese 2, 3 richtig starke Highlights, also Girls Band Cry, Hibiko Euphonium und Dungeon Meshi, sind halt einfach richtige Bretter. Plus ich habe dann noch für mich ein schönes Mushoku Tensei, ein fucking Konosuba und dann halt die Sachen, die mich überrascht haben. Und dann trotzdem danach kommen auch noch dann die Sachen, die vielleicht so gute 7 von 10 sind. Da wird es für, war das für mich eine richtig tolle Season. Also da habe ich
bitte tu mir den Gefallen und fang nächste Season nicht so viel Zeug an. Die Season gibt es auch nicht her, Julian. Bitte tut
das dir mir leid, Lukas, ich habe doch schon 20 Titel mindestens.
Was?
Ja.
Was?
Ja. Es tut mir ein bisschen leid, aber es stimmt schon. Und ich habe sogar jetzt einen, den ich hier auf dem Blick hatte, habe ich auch schon jetzt.
Ich hatte Struggle, 10 zu finden, die interessant sind. Julian, jetzt mach doch nicht so einen Scheiß.
Bis jetzt war ich nicht enttäuscht.
Ich schon. Aber mehr dazu nächstes Mal.
Ja, ja,
oder übernächstes Mal wahrscheinlich. Ja, genau. Dann verabschieden wir uns so langsam.
Richtig.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter, X, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L, auf MyAnimeList und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, Aria the Animation, Gridman Universe, Monogatari Außer Bark und Kizu Monogatari, Natsumoko Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsuke Yori, Shoujo, KGG, Revue Style Movie, Today's Money für Email Family und Girls Band Cry.